Weiterdenken, weitergehen. Der Podcast der Salvatorianer. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Mein Name ist Robert Sonnleitner und ich bin Pressesprecher der Salvatorianer. In Folge 6 von Weiterdenken, weitergehen, dem Podcast der Salvatorianer, ist der Journalist und Historiker Matthias Fuchs zu Gast. Anlass ist das 100-Jahr-Jubiläum der österreichischen Provinz der Salvatorianer. Am 17. Juni 2023 wird im Rahmen des Symposiums anlässlich des 100-Jahre-Jubiläums der österreichischen Provinz der Salvatorianer das Buch »Erweckte Begeisterung« präsentiert. Einer der Autoren ist Matthias Fuchs. Er hat sich mit den Salvatorianern während der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt und er bringt neue Informationen aus dem Dunklen der Archive ans Licht der Öffentlichkeit. Matthias Fuchs, grüß Gott. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für den Podcast. Sie sind einer der Autoren im Buch »Erweckte Begeisterung«, das anlässlich der 100 Jahre Feier der Provinz der Salvatorianer in Österreich erscheinen wird. Und Sie haben sich mit dem Zeitraum 1938 bis 1945 beschäftigt. Warum mit diesem Zeitraum?
Ja, also ich habe Geschichte studiert, auch mit dem Schwerpunkt Zeitgeschichte, habe mich in meiner Masterarbeit auch mit Verfolgungsmaßnahmen der Nationalsozialisten beschäftigt. Und der Provinzarchivar Robert Bassini ist auf mich zugekommen, der hat gewusst, dass ich mich mit der Zeit beschäftige, den kenne ich auch schon sehr lange. Und hat mich gefragt, ob ich einen Artikel zu dem Thema schreiben möchte. Und ich habe mit großem Interesse zugesagt und habe einiges gefunden.
Das war ja bisher relativ unerforschtes Gebiet.
Genau, also im Archiv, da liegen ganz viele Akten, ganz viele Rundschreiben, Pfarrchroniken, Tagebücher, die noch relativ wenig oder teilweise überhaupt noch nie angeschaut worden sind. Gerade erst recht nicht von einem externen Historiker. Das heißt, da konnte ich durchaus viel wühlen und dort im Artikel sind dann nicht alle Sachen gelandet, weil da wirklich noch viel im Archiv zu finden ist, wo man noch viel weiter forschen kann.
Wie haben Sie das Ganze angefangen?
Ja, also die Redaktion wollte ausdrücklich Leute haben, die von außen auf diese Ordensgeschichte schauen und ich bin da eigentlich so herangegangen, dass ich mir die Akten angeschaut habe und dann immer versucht habe, mit anderer externer Literatur zu vergleichen und da das auf ein breiteres Fundament zu stellen, also zum Thema zum Kriegsfahrer, zum Thema Begrüßen des Feldzugs gegen den Osten und habe da versucht, möglichst unbefangen heranzugehen. Ich glaube, ich habe einen kritischen Blick darauf gehabt, der eindeutig begrüßt worden ist, auch von der Redaktion.
Dann gehen wir mehr oder weniger in Ihren Artikel rein. Warum wurde die Annexion Österreichs durch die katholische Kirche begrüßt? Es war offensichtlich, dass Hitler kein Kirchenfreund war.
Kardinal Nizza hat 1938 den Anschluss begrüßt, wahrscheinlich auch aus politischen Erwägungen, dass man den Einfluss vielleicht noch ein bisschen einschränken kann. Natürlich muss man da auch erwähnen, dass der Antisemitismus, den die Nationalsozialisten natürlich geprägt haben, den hat es natürlich schon länger vorgegeben und auch die Kirche hat da sehr viel mitgemacht.
Einerseits zeigten die Paters in ihren Aussagen Loyalität gegenüber Engelbert Dollfuß, andererseits zeigten sie auch Ablehnung gegenüber Adolf Hitler. Ist das nicht ein Widerspruch?
Dollfuß kann man auf jeden Fall als faschistisch bezeichnen. Bei ihm war es halt so, dass er eindeutig christlich-katholisch geprägt war. Er hat ja diesen Ständestaat errichtet. Ja. Das waren ja die alte Vorstellungen von den verschiedenen Ständen, die auch von der Kirche ja jahrhundertelang transportiert worden sind. Und die Nationalsozialisten, Hitler war von Anfang an auch gegen die Kirche eingerichtet. Also das lässt sich dadurch erklären. Die Nazis waren natürlich noch viel extremer, radikaler.
Schon bald wurde die katholische Kirche von Adolf Hitler angegriffen und Österreich wurde zum konkordatsfreien Raum. Was war die Folge?
Ja, also, kurz zum Konkordat. In Deutschland hat es ja vorher einen Staatskirchenvertrag zwischen dem Deutschen Reich und dem Vatikan gegeben. In Österreich hat man vielleicht gehofft, dass es das auch geben wird. Das wurde dann aber für nur nichtig erklärt und das wurde konkordatsfreien Raum, wie Sie gesagt haben. Das hatte zur Folge, dass in Österreich an öffentlichen Schulen wurde das Gebet vor dem Unterricht abgeschafft, es wurde der Religionsunterricht abgeschafft, es wurden ganz viele Publikationen von Orden gestoppt, es durften ganz viele Priester nicht mehr so frei unterrichten, frei pastoral ausüben, allgemein gesagt, wie das vorher der Fall war.
Und welche Auswirkungen hatte das auf die Salvatorianer?
Also die Salvatorianer haben ja mehrere Schulen, Studentate, Kollegien gehabt in Österreich. Und da wurden eine Reihe ganz geschlossen. Zum Beispiel in Graz wurde das Studentat im Schuljahr 1938-39 geschlossen. Also es waren natürlich starke Einschnitte.
Das heißt, wie kann man zusammenfassen, wie ging es den Salvatorianern dann vor dem Krieg?
Also vor dem Krieg, der Anschluss war 1938, der Krieg begann am 1. September 1939. Und schon vor dem Krieg wurden viele Patres, viele Brüder einberufen zum Militärdienst. Viele, die eben an Häusern, wo unterrichtet wurde, gearbeitet haben, wo die geschlossen wurden, die wurden versetzt in andere Häuser. Das heißt, da war eigentlich in allen Kollegien in der ganzen österreichischen Provinz große Einschnitte.
Dann kam es zum Krieg und auch der ist an den Salvatorianern nicht spurlos vorübergegangen. Ein Teil wurde eingezogen. Ein Teil ist, glaube ich, in der Heimat geblieben. Wie ging es den beiden Gruppen?
Also bei denen, die eingezogen worden sind, da gab es welche, die in alle möglichen Himmelsrichtungen in die verschiedensten Kasernen geschickt worden sind. Und da gab es auch die Kriegspfarrer, die also als Priester in die Militäreinheiten eingebettet waren.
Am Anfang hat Hitler ja Religion durchaus als kriegsfördernd betrachtet, das heißt, er hat bei den Kriegspatres nicht so viel eingegriffen. Das hat sich aber dann geändert.
Genau, also man muss voranschicken, dass die Religion dem Regime war immer ein Dorn im Auge, aber man hat gedacht, das hilft dem Kampfgeist der Soldaten und wie dann im Osten der Fortschritt erlahmt ist, wurden diese Kriegspfarrer teilweise von ihren Funktionen abgelöst oder konnten nicht mehr allzu viele Dinge machen. Das wurden dann alles, also statt katholischen Begräbnissen wurden dann militärische Feiern abgehalten und die Kommunion und diese also Sakramente, das wurde alles dann eingeschränkt.
Hitler hat ja dann dezidiert verlangt, dass Kriegspfarrer, die an der Front arbeiten und wirken, dezidiert nationalsozialistisch eingestellt sind. Wie hat sie das mit dem Glauben vereinbaren lassen? Wie haben die Salvatorianer das mit dem Glauben vereinbart?
Also wie viele wirklich dem Nationalsozialismus so zugekehrt waren, das lässt sich vielleicht nicht so sagen, weil sie ja auch in gewisser Weise eine Rolle spielen mussten oder gespielt haben. Ja, so viele Priester, die dann einberufen worden sind, viele Brüder auch, die haben als Sanitäter gedient, das haben sie besser vereinbaren können mit ihrem Glauben. Gerade aber im Feldzug gegen die Sowjetunion haben die Katholiken, und das lässt sich auch aus den Quellen herauslesen, auch eben die Salvatorianer speziell, die waren da durchaus positiv eingestellt, dass da jetzt gegen die Kommunisten, gegen die große Gefahr gekämpft wird, und die Nationalsozialisten waren da auch geschickt darin, diese Propaganda so hinzubiegen, dass es ein Kreuzzug ist gegen den Roten Osten, gegen die Kommunisten. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, es war ja durchaus damals eine reale Gefahr, also 1917, Oktoberrevolution, also das lässt sich vielleicht heute nicht mehr so nachfühlen, dass es ja wirklich durchaus Menschen gab, Stalin, die wirklich eine weltweite Revolution wollten oder wirklich den Westen überrollen, sozusagen. Also da war es ein leichtes, die Katholiken eigentlich auf ihre Seite zu ziehen, und da gibt es eben ganz verschiedene Ebenen, also quasi der Feldzug gegen die Sowjetunion, da wird begrüßt, und auf der anderen Seite werden natürlich Ermordungen von Menschen mit Behinderungen scharf verurteilt von der Kirche.
Es hat ja auch dann in der Heimat kritische Stimmen unter den Patres gegeben. Also wenn ich mich erinnern kann, ist ja, glaube ich, einer oder mehrere sogar verhaftet worden.
Es war interessant, in den Akten war ein Schreiben von der Diözese, wo gewarnt wird, dass man von der Kanzel vorsichtig predigen soll, weil man dann ja scharfe Verfolgungsmaßnahmen zu fürchten hat. Und Pater Ernst Trompeter, ein Salvatorianer, der hat eben von der Kanzel durchaus kritisch gegen die Nazis gesprochen, und das wurde mitgehört, und ich habe mir den Gestapo-Tagesreport dazu angeschaut, die haben das offenbar ziemlich deutlich protokolliert. Also das war entweder ein Spitzel dort oder wurde denunziert, und der kam dann ins KZ Dachau für mehrere Jahre.
Er war ja, glaube ich, nicht der Einzige, es ist ja auch ein anderer Pater, was ich mir erinnern kann, vorgeladen worden, der hat aber Glück gehabt.
Genau, Pater Kapistan Scherfel aus Hüttendorf, der hat auch durchaus kritische Stimmen erhoben. Der hat eben in der Pfarrchronik, die eigentlich sein Tagebuch ist sozusagen, hat er viel aufgeschrieben und deutlich Kritik gegenüber den Nazis geübt. Der wurde dann vorgeladen nach Wien zur Gestapo und konnte sich dann geschickt herausreden sozusagen, und die haben ihn dann gehen lassen. Und er dankt dann der Maria, dass er da dem KZ entgangen ist.
Eine ihrer Hauptinformationsquellen waren die Schriften von Pater Otto Bader. Wer war das? Was können Sie zu ihm sagen?
Ja, Pater Otto Bader war der Provinzial zur Zeit des Nationalsozialismus, und er durfte die ganze Schwere dieser Zeit auskosten, das ist ein Zitat. Er hat viele Rundschreiben, sogenannte Familienbriefe, an die verschiedenen Kollegen verfasst, und ich finde es interessant, dass er teilweise schon sehr deutlich den Krieg gegen die Sowjetunion oder allgemein den Krieg begrüßt, wo er dann von den heldenhaften Soldaten schreibt und der besonders die Brüder im Felde grüßt, und er eigentlich den Pater Ernst Robeter, der zu der Zeit im KZ Dachau ist, gar nicht erwähnt. Aus den Schriften von Otto Bader lässt sich eine gewisse Sympathie für die damalige NS-Herrschaft herauslesen.
Einen Sonderfall stellte Pater Aquinas Letuska dar. Wieso?
Das ist heikel. Ich habe den Namen gelesen, eben in den Rundschreiben von Otto Bader, und da steht, er weilt in einem Arbeitslager, und ich fand nirgends, warum er war in einem Arbeitslager. Das war in Norddeutschland, ein Lager, wo hauptsächlich Menschen, die von Militärgerichten verurteilt wurden, waren. Ich habe vermutet, er wurde einberufen und wurde dann dort, wegen einem Vergehen, wurde dort eingesperrt. Ich habe dann dort in der Gedenkstätte nachgefragt, die haben mich an das Niedersächsische Landesarchiv verwiesen, die haben mich an die Arosen Archives verwiesen, und habe dann nach langer Suche herausgefunden, dass er wegen Sittlichkeitsverbrechen dort war, und habe in Wien dann den Gestapo-Tagesreport gefunden, wo drin steht, dass Pater Aquinas Letuska offenbar Mädchen, die ihm zum Unterricht anvertraut worden waren, missbraucht haben soll. Dass das stimmt, dafür spricht, dass da eigentlich in den ganzen Schriften im Archiv eigentlich schon steht, dass Pater Aquinas Letuska von dieser Stelle da von den Behörden da abberufen worden ist, und seine Kapläne haben das erst am nächsten Tag erfahren. Und da wird nie geschrieben, warum. Da ist sicher noch weitere Forschung nötig. Es ist auch wichtig zu sagen, dass der Redaktion des Buches Kritik eindeutig erwünscht war, kritische Forschung eindeutig erwünscht war. Und ich bin mir sicher, dass man da noch weiter forschen muss und sich auseinandersetzt mit diesem Fall.
In Ihrem Artikel widmen Sie einen eigenen Abschnitt zum Thema Luftangriffe. Wie ging es den Salvadorianern mit den Luftangriffen?
Also es gibt da viele Berichte, dass es in mehreren Kollegien an den Kirchen und an den Gebäuden Schäden an Dach und Fenstern gibt. Aber im Großen und Ganzen kommen die Salvadorianer recht glimpflich davon. Es gibt aus einer anderen Provinz in Italien, wird, glaube ich, eine ganze Kirche zerstört. Aber in Österreich haben sie da relativ Glück gehabt. In Wien, mitten vor der Michaelerkirche, ist direkt vor der Kirche eine Bombe eingeschlagen. Die Kirche dann selber wurde auch beschädigt, aber eben nicht komplett zerstört.
Können Sie ungefähr abschätzen, wie viele Salvadorianer Patres dann wieder heimgekehrt sind, beziehungsweise wie viele gefallen sind?
Es sind auch wieder zum Glück viele heimgekehrt. Es sind einige gefallen, einige sind verwundet heimgekehrt. Der Pater Ernst Trompeter ist eben aus seiner KZ-Haft heimgekehrt, hatte aber noch jahrzehntelang gesundheitliche Probleme wegen dieser Tortur.
1945 war der Krieg zu aus. Wie erging es den Patres dann nachher?
In den letzten Kriegstagen, wie die Rote Armee nach Österreich kommt, erzählt der Pater Kapistan Scherfel eindrücklich von den Viren, die da entstanden sind, wo sie sich im Luftschutzkeller verbergen, weil immer mehr bombardiert wird und wo dann die Besatzungssoldaten schon hereinrücken und er eigentlich knapp dem Tode entrinnt. Also da gab es sehr viele Wirren am Kriegsende. Nach dem Krieg muss man eigentlich sagen, dass die Salvadorianer recht viel Glück gehabt haben. Es sind auch weniger Gebäude wirklich zerstört worden. Es sind weniger Gebäude beschlagnahmt worden. Es waren dann in Hörbranz, das was nicht zur österreichischen Provinz gehört, aber auf heutigem österreichischen Gebiet in Vorarlberg ist. Da waren dann länger französische Soldaten mit ganz vielen Maultieren und Pferden untergebracht. Das sorgte für Chaos. Im Großen und Ganzen muss man aber sagen, dass die Salvadorianer glimpflich davon gekommen sind. Zu beklagen sind dann natürlich mehrere Pater, die verletzt vom Krieg zurückkehren. Mehrere Pater kommen gar nicht mehr heim. Mehrere Pater werden vermisst, werden dann später für tot erklärt. Also es gab schon tiefe Einschnitte auch beim Morden.
Und ich kann mich auch erinnern, es hat ja auch zwei sehr unangenehme Begegnungen erzählt. Ich glaube, ein Pater ist von russischen Soldaten fast erschossen worden, weil er, glaube ich, Frauen vor einer Vergewaltigung gerettet hat. Und ich glaube, einer ist ja dann erschossen worden, ein anderer.
Genau, also der erste, der Kapistran Scherfel, der ist im Pfarrhof in Hüttendorf und es stürmen sowjetische Soldaten hinein und fragen ihn, wo Mädel, wo die Pfarrersköchin ist und die Haushälterin, ja, offensichtlich um sie zu vergewaltigen. Und er versucht sie hinzuhalten und sie bedrängen ihn und ziehen die Waffe und der eine zählt bis drei und schießt und geht zum Glück daneben und schießt in die Decke. Das beschreibt der Kapistan Scherfel sehr eindringlich in seinem Tagebuch und schafft es dann irgendwie Offiziere zu holen, die ihn dann quasi retten. Der andere ist Pater Titus Helde, den habe ich in meinem Artikel nicht so genau beschrieben, weil er in einem anderen Artikel ausführlich der Fall beschrieben wird. Der wird kurz nach Kriegsende, versucht er eben auch sowjetische Soldaten von Zudringlichkeit abzuhalten und wird dann erschossen. Er leidet den Märtyrertod.
Matthias Fuchs, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Die Präsentation des Buches erweckte Begeisterung, findet am 17. Juni 2023 um 10.15 Uhr im Rahmen des Symposions anlässlich des 100-Jahre-Jubiläums der österreichischen Provinz der Salvatrojana in der Habsburger Gasse 12 im 1. Wiener Gemeindebezirk statt. Sie sind dazu herzlich eingeladen.